Show Podcast mit Fleming Jan und Edgar Speer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel. Und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum jeden Tag deines Lebens genießen. Das hat Walt Disney mal gesagt und damit herzlich willkommen zu Folge 59, denn heute geht es bei uns tatsächlich um Bücher, Jan.
Ja, es geht um musikalische Bücher vor allem oder unter anderem, denn uns steht ja die Reisezeit bevor.
Genau.
Überraschenderweise in diesem Jahr kann man unter Umständen doch noch wegfahren. Und da ist es, glaube ich, angebracht, nochmal über vielleicht etwas andere und gute und empfehlenswerte Bücher zu sprechen.
Genau, und das haben wir als Auftakt genommen oder als Aufhänger genommen, zu sagen, wir reden über gute Bücher in Sachen Musik, aber auch generell mal ein bisschen übers Lesen oder über gute Bücher. Empfehlen euch heute mal ein bisschen was, wie gesagt, und sprechen auch ein bisschen darum, was mit Lesen eigentlich im Jahr 2021 so auf sich hat. Und dazu gibt es heute noch eine absolute Premiere in Folge 59 bei Touch Too Much, denn zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts bin ich heute für die Getränke verantwortlich und hau damit auch gleich ordentlich in die Scheiße, denn wir haben es jetzt ewig vor uns hergeschoben, aber heute ist es soweit. Es gibt Wodka Maggi. So, das heißt, es ist ein ganz normaler Shot Wodka. So.
Ganz normer Shot Wodka in einem Whiskyglas.
Genau, weil wir keine Shotgläser haben.
Das reicht, glaube ich, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe Angst, ich habe fast mehr Angst vor dem Maggi als vor dem Wodka. Und dann 10 Tropfen Maggi da rein, ja? Und dann,
so hatte es, ich weiß gar nicht mehr, wer es uns geschrieben gucken. Hatte.
Oh, keine Ahnung, wie 10 Tropfen gehen, ey. Machen wir einen ordentlichen Schepp, oder? Ein bisschen?
Ja.
Das sieht schon eklig aus und es riecht auch furchtbar. Also Wodka Maggi ist im Prinzip wirklich ein Shotglas voll Wodka und dann 10 Tropfen Maggi und dann ächzen wir das weg. Jans Gesicht sieht auch richtig unbegeistert aus, wenn ihr das sehen könntet.
Ey, wenn du daran riechst.
Ist ganz widerlich.
Obwohl also, man sagen muss, du riechst, oder ich rieche zumindest, nur die Maggi.
Ist egalisiert.
Die oder das Maggi?
Das ist eine gute Frage. Ist wie mit Nutella. Ich sage das Maggi. Ich sage auch das Nutella. Aber bestimmt sagen auch viele.
Ohne Flachs, ne?
Da hast du ein bisschen
ich
Schiss,
schon
oder?
Richtig. Ich kriege hier schon hinten diese ungute Gänsehaut.
Aber da müssen wir jetzt durch. Also es sieht aus original, als wäre es ein richtig guter bernsteinfarbener Whisky.
Stimmt.
Aber es schmeckt bestimmt nicht so gut. Okay, komm. Nicht lange schnacken. Jetzt ab weg. Okay, das ist wirklich einfach nur widerlich. Oh mein Gott. Wer kommt denn auf so eine Scheiße?
Ja. Oh!
Das ist richtig ein bisschen widerlich. Okay. Das war mal ein widerlicher
Start. Kann man den Geschmack irgendwie beschreiben?
Nee. Es nimmt, aber man muss schon sagen, es nimmt dem Wodka die Schärfe und nimmt dem Maggi die Salzigkeit. Also die bekämpfen sich so ein bisschen gegenseitig, aber nicht auf eine gute Weise. Also,
wie ein völlig verstimmtes Orchester, was auf meinem Gaumen.
Ja, die wissen gar nicht, was sie
Leute
machen
ohne, genau, die diese Instrumente noch nie in der Hand hatte und die Instrumente sind verstimmt und die spielen auf meinem Gaumen ein Konzert. So klingt es.
Und so schmeckt es, ja. Genau. Also das ist, wie gesagt, etwas, was wir euch absolut nicht empfehlen. Und deshalb gehen wir jetzt schnell dahin zu denen, die wir euch empfehlen wollen. Jan, du darfst mal anfangen. Was für ein Buch musikalischer Art hast du denn gelesen und empfindest es als weiter empfehlenswert?
Genau, wir sprechen ja über Musikbücher und grundsätzlich habe ich schon relativ viele Musikbücher gelesen und ich habe deswegen mal auf jeden Fall 2 rausgesucht, die so ein bisschen anders sind als die, wie ich finde, herkömmlichen Musikerbiografien, wo es ja um sehr viele schlüpfrige Backstage-Geschichten geht oder über musikalische Streitigkeiten oder darum, wie grundsätzlich geil man als Band ist.
Und als Kerl.
Und als auch. Kerl, natürlich meist als Kerl, die ja natürlich auch immer sehr lesenswert sind, aber mittlerweile, wenn man dann so ein paar gelesen hat, ist es ja auch mal schön, vielleicht einen völlig anderen Blickwinkel drauf zu kriegen. Mhm. Und deshalb habe ich, wir hatten letzte Folge drüber gesprochen, Mark Lanegan, Sing Backwards and Weep.
Sing rückwärts und heule?
Genau, oder Winsel heißt, glaube ich, wie, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Sänger aus Seattle von den Screaming Trees, der in dieser Szene unterwegs war, guter Freund von Kurt Cobain und Courtney Love und diesen ganzen Leuten. Und der tatsächlich mega spannend erzählt, weil er komplett Junkie war. Und eben nicht dieses Rockstar, das ist so geil, um die Welt zu tun, Touren und Party hier und Touren da, sondern es ist eigentlich eher die Geschichte eines Heroinabhängigen in diesem Hamsterrad der Musikszene Und was sehr interessant ist, ist, dass er aus einer Zeit berichtet, das muss Anfang der 90er natürlich gewesen sein, wo es das Schengen-Abkommen noch nicht gab. Und wie hart das für einen Junkie war, in Europa auf Tour zu sein, weil du natürlich an jeder Grenze deinen Stoff loswerden musstest. Und dann fährst du über die nächste Grenze und musst dir wieder Stoff besorgen. Und find mal in Basel oder Helsinki oder wo auch immer auf die Schnelle einen Dealer,
einen guten Dealer,
der dir vernünftiges Heroin besorgt. Und der Kerl ist irgendwann eben so süchtig gewesen, dass er alle 6 Stunden einen Schuss braucht. Das heißt, er hat sich dann in Gläsern sein Methadon mitgenommen und damit er dann über irgendwelche Flüge kommt etc. etc. Und diese ganze Geschichte, die halt immer krasser sich zuspitzt und eben diesem Rock-Business einfach mal komplett diesen Glamour nimmt und eigentlich auch mal zeigt irgendwie, was steckt da eigentlich hinter. Ne? Man redet immer so, ja, die haben Party und um die Welt getourt und haben Hotelzimmer zerlegt und so weiter und so fort. Und dass das natürlich ganz häufig extrem viele völlig gescheiterte Existenzen sind, was er auch über sich selber sagt und eben auch über Kurt Cobain etc. auspackt, dass eben in dieser Szene wirklich, dass das richtig, zum Teil richtig, richtig harte Junkies waren, die selber auch verkauft und gedealt haben, ne?
Also und vor allen Dingen auch, es ist so unglaublich, wie viele das waren und damals vor allen Dingen. Also da kommen wir direkt passend zum Buch, was ich empfehlen
kann. Lass mich noch kurz einhaken, denn eine Rockstar-Streitgeschichte möchte ich gerne erzählen. Er berichtet nämlich für die, die jetzt sagen, ja, das ist ja gar nichts meins, so ein bisschen dieser Standard-Rockstar-Scheiß ist drin. Er berichtet nämlich davon, von einer Schlägerei mit Liam Gallagher von Oasis, weil sie Vorband von Oasis waren. Und im Backstage-Bereich haben sie sich dann auf die Schnauze gehauen. Und sehr lustig war, dass...
dafür ist er mir direkt sympathisch.
Er sagt doch, Noel oder Noel Gallagher, ein super Typ. Liam reitet nur auf der Kreativität von Noel. Und was ich sehr witzig fand, es ist leider auf Englisch, deswegen weiß ich nicht, ob ich jeden Gag so hundertprozentig gekriegt habe, wie er ihn beschreibt. Aber auf jeden Fall haben diese Backstage-Schlägerei und dann sagt Liam Gallagher, der immer mit 2 Bodyguards unterwegs war, am letzten Tag der Tour, jetzt kann ich dir ja nicht auf die Schnauze hauen, aber am letzten Tag der Tour in Miami, da poliere ich dir die Fresse. Und steht jedes Konzert am Bühnenrand der Vorband und guckt ihn so bedrohlich an, macht aber nie was. Und dann ist das letzte Konzert der Tour abgesagt. Wo er auch schreibt, so wie der Schulhof-Bully, ne, der immer allen Schläge androht und dann aber nie kommt, dachte er, das ist so typisch. Die ganze Zeit versteckst du dich hinter deinem Bodyguards, tust immer so und dann, wenn es anstehen würde, der große Showdown, wie im Western, dann verpisst er dich. Also es gibt auch so normale Rockgeschichten, wer sagt, dieser ganz andere Blick ist vielleicht dann nicht meins.
Ich habe wirklich ein sehr, sehr geiles Buch und zwar ist das Mythen und Tragödien des Rock'n'Roll von Michel Primi. Super geiles Buch, wo wirklich diese ganzen Geschichten der verschiedenen Rockstars immer so über 1 oder 2 Seiten erzählt werden, ne? Wie da wirklich dieser Tod war. Fängt an mit Buddy Holly 1959, The Day the Music Died, wo sie mit dem Flugzeug abgestürzt sind, die 3 großen Hoffnungen des Rock'n'Roll damals alle gestorben sind, Otis Redding und natürlich auch Jimi Hendrix, die ganzen Großen sind dabei, Janis Joplin, die innerhalb von 16 Tagen gestorben sind. Musst dir auch mal vorstellen, Jimi Hendrix und Janis Joplin innerhalb von 16 Tagen sterben diese 2 wahnsinns riesengroßen Musiker 1970. Geht weiter, Jim Morrison, Mama Cass ist dabei, die Buckleys, Elvis Presley natürlich, Keith Moon, Sid Vicious, über alle Bob Marley, ebenso 1, 2, manchmal 3 oder 4 Seiten wirklich über ihren Tod, über die Mythen, die bei diesen stattgefunden haben und teilweise bis heute nicht geklärt sind. Also der von Jim Morrison weiß man ja bis heute nicht, was mit dem passiert ist. Der ist ja angeblich in der Badewanne gefunden worden, passt aber alles nicht zusammen. Es gab keine Obduktion, niemand weiß, warum es keine Obduktion gab. Und es gibt 3 verschiedene Modelle bei Jim Morrison, die bis heute ungeklärt sind. Angeblich ist er in einem Club gestorben und 2 Bodyguards haben ihn nach Hause getragen und in seine Badewanne gelegt, damit dieser Club nichts abkriegt. Und man weiß nicht, also es ist absolut, es gibt keine Erklärung, warum es damals keine Totenschau, wie es damals hieß, gab, warum die nicht eine Obduktion gemacht haben und geguckt haben, woran ist dieser Mann eigentlich gestorben. Das weiß man bis heute nicht und keiner weiß, warum die niemand angeordnet hat. Zum Beispiel.
Aber es geht nur um Tote oder gibt
es? Es geht um die Tragödien und die Mythen des Rock'n'Roll. Also demnach, ja, die sind alle tot. Also das letzte ist Whitney Houston und Amy Winehouse, die da noch gestorben sind, die noch mit in diesem Buch verarbeitet wurden. Und es sind die Geschichten und die sind so unglaublich spannend. Viele Sachen hat man noch gar nicht gehört. Und du fragst dich jedes Mal, wie kann das sein? Also zum Beispiel, wo du gerade Kurt Cobain erwähnt hast, der hatte ja einen guten Kumpel, nämlich Lane Staley. Das war ja der Frontmann von Alice in Chains und galt auch ja quasi als zweiter Goldjunge des Grunge nach Kurt Cobain. Und der ist auch völlig vereinsamt gestorben. Und das war auch so eine Wahnsinnstragödie, weil sein Gitarrist, der hat irgendwann gesagt, pass auf, ich kann mir das nicht angucken, wie du langsam vor die Hunde gehst. Ich geh raus aus der Band. Und dann hat Lane Staley, war irgendwann weg von den Drogen, hat es gerade irgendwie geschafft, so richtig auch mit psychischer Unterstützung. Und dann hat sein Vater, ist plötzlich aufgetaucht, der ihn verlassen hat, als er ein Kind war. Und plötzlich, als der ein Star wurde, ist er wieder aufgetaucht und hat gesagt, Mensch, Junge, hier, guck mal, ich bin wieder da und ich guck dir halt was mitgebracht. Und hat ihm Drogen mitgebracht und ihn dann wieder in die Abhängigkeit gebracht. Und dann ist er irgendwann gestorben und 14 Tage hat den keiner gefunden, völlig vereinsamt, weil alle sich von ihm abgewandt haben und dann seine Mutter irgendwann gemerkt hat, okay, hier ist irgendwas vom Konto gar nicht abgebucht worden. Da hat die Polizei die Tür eingetreten, er war 14 Tage tot. Und dieser Gitarrist, der vorher schon gesagt hat, nein, ich geh weg, der hatte noch an die Tür geklopft den einen Tag und gesagt, pass auf, lass mal reden. Und hier der Typ hat gesagt, Lane Staley, nee, hau ab. Und an dem Tag ist der gestorben. Krass. Und der hat das nie verwunden, dass er das nicht gemerkt hat, dass er nicht irgendwie die Tür aufgetreten hat, gesagt, komm, wir reden jetzt. Und ist völlig in eine Medikamentensucht abgedriftet und daran auch gestorben. Also wirklich, das sind so krasse Tragödien und so heftige Geschichten, aber super spannend und eben super kurz erzählt. Und wenn man das einmal durch hat, dann hat man wirklich ganz viel auch über den Rock'n'Roll gelernt. Also da ist auch John Belushi zum Beispiel drin von den Blues Brothers, der ja, die Frau hat ihm, also es war die Dealerin der Stars, die ihm dann quasi ein Ding gebaut hat, woran er gestorben ist. Die ist danach nach Kanada geflohen, musste vor Gericht wegen Mordes.
Okay.
Also wirklich heftig und super geiles Buch.
Das ist so ein bisschen, wenn du sagst, das ist so das kleine 1x1 oder die Elementartafel im Chemieunterricht, ne?
Aber es ist wirklich heftig und du merkst wirklich, 80% der Leute, die hatten einfach mit den Drogen so krass zu kämpfen und wären die nicht gewesen, was wäre dann heute? Und es ist schon krass und dann kommen die Geschichten, die noch so tragisch sind, die gar nichts mit Drogen zu tun haben, wie zum Beispiel Bob Marley, der neben der Musik ja hauptsächlich Frauen hatte, als wo er die er gut fand, hat, glaube ich, 11 Kinder von 8 Frauen.
Ja.
11 Kinder von 8 Frauen und hat leidenschaftlich gern Fußball gespielt und hat bei so einem ganz unwichtigen Kick, hat er mal einen rostigen Nagel sich in den Fuß getreten und den hat er nicht entfernen lassen. Und dann ist dieser Fuß entzündet, la 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 la, und dann hat sich Krebs gebildet irgendwann in diesem Fuß. Und der Arzt hat gesagt, wir müssen den abnehmen. Und er hat aber gesagt, Rastafari-Religion geht nicht, weil du kannst der Körper muss in eins sein, wenn du stirbst, ansonsten kommst du nicht ins, was auch immer das da ist bei denen. Deshalb hat er diesen Fuß nicht abnehmen lassen und ist daran gestorben. So, also so krasse Geschichten sind da drin.
Wahnsinn.
Ja, und deshalb, also wirklich ein großartiges Buch, auch zum Reinkommen gut mal, wenn man sagt, also das interessiert mich schon alles mit dem Rock'n'Roll und das lese ich nach, wie gesagt, immer wunderbar mit schon so schönen Bildern und auch Ausschnitten aus der Zeitung. Und immer so eine Seite oder zwei oder manchmal auch drei, wenn es eine große Geschichte ist, wie bei Elvis Presley, diese ganzen Tragödien erzählen. Das Buch hat insgesamt so 257 Seiten. Richtig geil. Die Mythen und Tragödien des Rock'n'Roll von Michel Primi.
Das kommt auf meine Liste. Ich habe noch ein Buch, eine klassische Biografie, was auch wieder ein bisschen anderen Blick auf das Rock-Business gibt, was ich auch unglaublich spannend fand, ist nämlich hier von Rob Halford, dem Sänger von Judas Priest. Ich bekenne, ist glaube ich gar nicht so alt, ist glaube ich sogar dieses Jahr rausgekommen. Und das Spannende daran ist natürlich,
haut er aber richtig einen raus.
Genau, dass er homosexuell ist, ja. Was erstmal noch nicht für sich genommen spannend ist.
Jetzt
aber
nicht
eben,
mehr.
Genau, aber in diesem Rock-Business damals.
War er der Erste.
Genau, und aber auch, er hat ja ganz lange auch verheimlicht. Also er hat es ja nicht, oder was heißt verheimlicht, klingt immer so, als hätte er was falsch gemacht. Er hat sich nicht getraut, es öffentlich zu machen, weil auch, das ist auch spannend, und darüber, das wäre vielleicht auch nochmal ein eigenes Thema einer Folge, weil ihm auch relativ deutlich von Plattenfirmenseite etc., also es war eigentlich ein offenes Geheimnis, so sagt er es retrospektiv, und es wussten auch alle, aber alle haben ihm auch immer mal wieder gesagt, so, naja, stell dir mal vor, wenn rauskommen würde, der Sänger von Judas Priest wäre homosexuell, da würden natürlich bestimmt viele Fans das nicht gut finden. Und er das eben einmal natürlich beschreibt, wie ihn das auch in eine krasse Drogensucht und Abhängigkeit getrieben hat, wie es aber auch dazu geführt hat, dass er sein ganzes Leben natürlich in weiten Teilen verleugnen musste. Und was natürlich auch, also das ist das Schöne an dem Buch, es ist dann manchmal oder häufig auch sehr lustig geschrieben, es ist häufig auch sehr tragisch, aber wenn er dann erzählt, dass während alle seine Bandmitglieder irgendwie nach dem Konzert sich irgendwelche Mädels in die Kabine oder in den Backstage-Raum, dass er dann irgendwo zu irgendwelchen Raststätten gefahren ist, die er in irgendwelchen damals unter der Ladentheke verkauften schwulen Büchern, wo man in der Toilette nach welchen Klopfzeichen wo wen finden kann. Also das, er erzählt es halt lustig, aber es ist natürlich extrem tragisch, ne, dass da irgendwie jemand, eine nette Anekdote ist, dass er da dann irgendwie, ich weiß nicht, haben wir unter 18-jährige Hörer wahrscheinlich nicht, ne?
Nö.
Da in so einer Toilettenkabine nebeneinander mit so einem anderen Typen saß und sie sich dann gegenseitig durch diese Toilettentür da irgendwie einen von der Palme gewedelt haben. Und eigentlich sagt er, ist immer so dieses ungeschriebene Gesetz, einer geht raus, wäscht sich die Hände oder spült sich den Mund aus oder was auch immer. Und erst wenn der die Toilette verlassen hat, gehst du raus, damit du den nicht siehst, ne? Okay. Damit du halt anonym bleiben kannst, gerade irgendwo damals zu der Zeit in Texas. Dieser Typ kommt halt, hält sich aber an diesen Kodex nicht raus, kommt raus und ist ein Judas Priest Fan mit Judas Priest T-Shirt, der vorher auf seinem Konzert war. Und er sagt dann nur zu ihm, ja, komm nächstes Mal wieder, oder, ne? Ja. Thank you for coming, oder so. Also, so auch sehr doppeldeutig. Das sind natürlich dann lustige, aber auch, genau, sehr lustige und nette Anekdoten. Und eine oder zwei, die ich mir noch aufgeschrieben habe.
Du, das ist ein super Folgentitel. Thanks for coming.
Thank you for coming.
Thank you for coming.
Sehr schön. Dass er auch in mehreren Songs sagt, er für ihn relativ offensichtlich eigentlich seine sexuellen Vorlieben, eben, dass er auf Männer steht, irgendwie, bekannt gegeben hat und sag ich mal, sich immer gewundert, dass das niemand auffällt. Es gibt zum Beispiel den Song Jawbreaker, wo er sagt, der geht wo er mal Oralverkehr mit einem Mann mit einem riesen Penis hatte. So, oha. Das schreibt er da rein. Oder was auch sehr lustig ist, es gibt ja, du arbeitest auch in der Medienszene, deswegen weißt du es ja wahrscheinlich von deinen homosexuellen Kollegen, es gibt ja das schwule Tinder, das heißt Grindr.
Ja.
Und das ist von einem er wartet bis heute auf die Tantiemen, weil es wohl einen Judas Priest Song gibt, wo er sagt, I'm a grinder, I'm looking for meat. Und dass er sagt, das waren offenbar Judas Priest Fans, die diese Dating-Sex-App irgendwie erfunden haben. Aber wie gesagt, also das ist wirklich nochmal ein ganz anderer Blick auch auf das Musikbusiness, weil es eben wieder aus einer Brille ist, auch die Seite zu beleuchten, welchen Druck gibt's da und wie tolerant, das Thema hatten wir ja auch schon häufiger angeschnitten, ist die Szene eigentlich.
Ja.
Und das fand ich schon schockierend, weil das ist zwar auch lange her, aber das ist jetzt ja, also
das waren die 80er.
Genau, aber das ist ja auch nicht, also das ist ja nicht 50er Jahre. Also nee. So, dass man denkt, dass da Leute wirklich sagen.
Aber es war ein Skandal, als er es quasi als erster Hardrock-Musiker wirklich gesagt hat, ich bin homosexuell. Ich meine, es war Anfang der 90er, dass es dann tatsächlich sein Coming-out hatte. Ne?
Also im Buch schreibt er so, ich weiß das Datum nicht mehr, aber dass er es eigentlich nebenbei in einer Pressekonferenz zu einem Seitenprojekt von ihm irgendwie so mehr oder weniger nebenbei erwähnt hat und gar nicht gemerkt hat, dass er das jetzt so offen ausgesprochen hat und dann hätte es groß die Headlines
gemacht. Ich meine, es war Anfang der 90er, also immer noch eigentlich muss man sich mal vorstellen, wir haben letztens über das Jahr 1991 gesprochen, wo Freddie Mercury dann an AIDS gestorben ist und daraufhin ja erst AIDS oder Homosexualität von der Liste der Krankheiten erst gestrichen wurde. Das muss man sich ja auch nochmal überlegen. Mhm. Also damals stand das ja noch offiziell auf der Liste der Krankheiten, Homosexualität, als er sich geoutet hat. Also wenn man das in Kontext setzt, das ist schon richtig heftig. Aber darüber habe ich auch sehr viel gehört, auch schon einiges moderiert. Rob Halford wäre auch jemand, den ich gerne mal interviewen würde. Ich glaube, es ist ein super interessanter Typ ist. Sehr. Und jetzt spielt er ja im Alter, spielt er ja mit dieser Homosexualität absolut krass. Also auf Instagram, wenn man dem folgt, ständig in irgendwelchen arschfreien Lederjabs und so ist er ja unterwegs und zeigt sich da ständig auch. Also das macht er schon richtig witzig.
Das ist natürlich auch phänomenal. Also weil es ja, das sagt er ja auch, diese ganze Lederoutfit mit Peitsche etc. Also ohne, dass es ein Coming-out gab, sagt er, war es ja eigentlich so offensichtlich, dass ja eigentlich die Frage ist, er meinte auch irgendwann so, ist das jetzt überhaupt ein Coming-out? Weil eigentlich, ich verpacke es in die Texte. Ich renne gerne in Lederkluft rum, hab eine Peitsche und singe irgendwie über gebrochene Kiefer.
Ja.
Also, sehr, sehr empfehlenswert.
Wie heißt es?
Es heißt, ich bekenne, ich glaube, aus dem Englischen I confess. Ich habe es jetzt auf Deutsch gelesen, was sehr viel entspannender ist. Also auf Englisch lesen ist echt eine ordentliche Arbeit.
Das stimmt, aber man kriegt halt dann den einen oder anderen Gag nicht so wirklich mit. Ist die Frage, ob es unbedingt wichtig ist. Ich muss sagen, ich habe auch ein, zwei Biografien zu Hause von Rockstars, die mir entweder viel bedeuten oder zu denen ich eine, in Anführungsstrichen, persönliche Beziehung habe. Die habe ich auch gelesen, ansonsten tue ich mich mit Biografien unheimlich schwer. Ich bleibe da nicht dran. Also ich habe die gelesen von Bruce Springsteen, weil ich einfach wirklich ein richtig großer Fan bin, Born to Run, die wirklich auch sehr interessant ist, wo er eben auch erzählt, dass er früher ja in der katholischen Schule war und im Alter von 8 Jahren von der Nonne damals in Papierkorb gedrückt wurde. Also die hat ihn so zusammengefaltet, weil er halt auch ein relativ kleines Kind war und hat ihn in einen Papierkorb gedrückt und hat gesagt, du bist es nicht wert, auf Gottes Erde zu wandeln. Und deshalb hat sie ihn quasi in den Papierkorb geschmissen. Also auch
sehr sympathisch.
Ja, richtig heftig. und welche ich auch gelesen habe, das ist der doppelte Bruce, ist die von Bruce Dickinson, Press That Button, weil ich ihn dazu ja auch interviewt habe und viel mit ihm darüber geredet habe und deshalb eben auch eine Art Beziehung halt dazu hat. Und die ist auch sehr lustig geschrieben über seine Zeit, wie er aufgewachsen ist als Kind, völlig anderer Junge war, in der Schule immer verprügelt wurde und irgendwann sich dann mal gewehrt hat. Und das Witzige ist, Bruce Dickinson, weißt du, das heißt gar nicht Bruce, sondern er heißt eigentlich Paul Dickinson. Und Bruce ist sein Zwischenname. Und die Kinder in der Schule wollten ihn immer ärgern, haben ihn das immer nur Bruce gerufen. Und er hat irgendwann gesagt, bevor ich mich dagegen gewehrt habe, habe ich es halt machen lassen. Ne? Und dann seitdem hieß ich Bruce. Und hat seinen Vornamen einfach abgelegt. Und was witzig war, weil sein Vorgänger bei Iron Maiden ja Paul hieß.
Ja.
Paul Di'Anno. Und das ist eine wirklich auch sehr, sehr gute Biografie, Press That Button, weil eben auch wirklich unterhaltsam geschrieben mit tollen Geschichten. Habe ich letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, die, wo er seinem Direktor in die Bohnen gepisst hat und so. Aber
deswegen er von der Schule geflogen ist, ne?
Genau, und wie er Ian Gillan, seinem großen Idol, auf den Pulli gekotzt hat und so. Also das schreibt er alles auch sehr selbstkritisch, aber eben auch auf eine geile, ehrliche Art, ne? Wo er sagt, das war von Anfang an mein Traum. Ich wollte immer der Sänger von Iron Maiden werden und ich wusste, ich werde es auch schaffen. Und als ich es dann war, war mir auch klar, ich werde das machen, bis ich tot von der Bühne falle. Ich werde nie irgendwas anderes machen. Ich werde immer nur der Sänger von Iron Maiden bleiben. Und der hat es auf eine sehr intensive Art auch wirklich geschrieben, dass du es ihm wirklich abnimmst. Dass du sagst, okay, das ist wirklich einer, das war sein Traum, den hat er verfolgt, den hat er erwischt und jetzt lebt er ihn, bis er stirbt. Also das ist auch, Press That Button ist, das heißt gar nicht, What Does That Button Do? So heißt sie.
Okay.
What Does That Button Do? Genau, so heißt sie von Bruce Dickinson. Das ist auch wirklich eine gute Biografie. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist das einfach nicht die Art Buch, die ich gerne lese. Ich tue mich da sehr schwer mit.
Okay, warum?
Ich bin, und kommen wir gleich mal zu dem allgemeinen Leseverhalten. Also ich bin jemand, der liest tatsächlich, um in andere Welten abzutauchen, die nicht real sind unbedingt, was auch wieder völlig verrückt ist, weil ich hasse zum Beispiel auch Fantasy und Science Fiction, kann ich gar nichts mit anfangen, was aber eigentlich logisch wäre, aber ich lese zum Beispiel unheimlich gerne historische Romane aus ganz anderen Zeiten, in ganz anderen menschlichen Begebenheiten und so, kann ich Ewigkeiten lesen, ganz, ganz viel tauche ich ab und fühle mich damit total gut aufgehoben, weil das für mich eben wirklich was ist, wo ich sage, ich nehme mir jetzt mal meine Auszeit aus der Realität, irgendwie gar nicht, weil ich die Realität scheiße finde, aber einfach, weil es jetzt mal Zeit ist und da entspanne ich bei. Und Biografien, die sind mir zu real. Das ist mir alles zu real und da passiert mir dann auch so, ich bin mir auch zu langweilig ein Stück weit.
Echt, das ist lustig, weil bei mir ist es genau, aber wirklich genau andersrum. Bei
das wundert
mir
mich
ist
nicht.
Es so, die einzigen, glaube ich, Krimi-Bücher, die ich gelesen habe, waren diese hier Verarschung, Verblödung, Verdummung.
Ja, ja.
Wie heißt das wirklich?
Verblendung.
Verblendung, genau. Ja. Die fand ich auch super.
Ja.
Aber ansonsten ist irgendwie so die Motivation, einen Roman zu lesen, der jetzt irgendwie null an der Realität angelehnt ist, bei mir meist gleich null. Also da ist bei mir genau das, da gucke ich mir dann lieber einen Film an. Ich finde halt genau das spannend, irgendwelche Sachen, die irgendwie einen Einblick in eine, vielleicht ist das die Gemeinsamkeit, in einen Part einer der Welt, den ich aber noch nicht kenne, so, ne? Also ich weiß nicht,
ja.
wie es ist, als homosexueller Sänger um die Welt zu touren. Das ist
richtig.
Deswegen ist es dann wiederum natürlich irgendwo auch eine ganz eigene Welt, aber ich brauche irgendwie die, ich glaube, es ist auch nur die Motivation, ein Buch anzufangen. Also wenn ich einen Roman angefangen habe und mir Leute sagen so, ey, lies dir mal wirklich das, ich glaube, das ist dein Ding. Wenn ich dann drin bin, finde ich es auch spannend, aber dieser, wie sagt man, Hemmschwelle anzufangen.
Ja. Du hast jetzt aber ja auch hier richtige Bücher mitgebracht.
Richtige
Bücher, ist ja auch nochmal so ein Ding. Liest du richtige Bücher oder liest du Kindle oder andere von diesen Dingen? Hast du auch noch nie? Also du bist immer noch ein echter Papiermensch?
Ich finde, also ich, für mich ist so dieses, ich habe einen Kumpel, der hat ein Kindle im Urlaub, ich kann das nicht. Ich finde das, ich bin sofort in dem Arbeitsmodus.
Und ich, bei mir ist es nämlich so gewesen, dass ich irgendwann umgestiegen bin, weil es tatsächlich Vorteile hat. Und zwar, die da sind wie folgt. Erstens, bei Kindle ist es so, wir haben halt eine Familienbibliothek quasi. Mein Vater und ich lesen super ähnliche Bücher. Die kauft er alle und ich kann die alle umsonst lesen, weil Bücher sind teuer. Die sind
richtig teuer.
Und Bücher sind tatsächlich wirklich richtig teuer. Ich finde es teilweise auch wirklich happig. Also es gab zum Beispiel letztens, ist ein neues Buch halt, wirklich so ein Hardcover-Buch, was ich unbedingt lesen wollte, neu erschienen. Das kostete 38 Euro. Das finde ich auch einfach lächerlich teuer. Wenn du dir überlegst, was die Herstellungskosten sind dafür, ne? Lächerlich teuer, 38 Euro.
Hängt ja davon ab, wie lange du daran geschrieben hast. Ne?
Ja, aber das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht der Fall. Also danach werden ja die Preise nicht festgelegt.
Nein, aber bei manchen Leuten, wenn du mal liest, was du an Arbeitsstunden, es gibt ja viele Journalisten bei uns in der Branche, die sich auch dann mal auf ein Buch und die auch denken, ja, oh, das ist ein leicht verdientes Geld und häufig danach sagen.
Ist nee, nicht so.
Nee.
Nein, aber nicht falsch verstehen. Die haben alle verdient, dass sie ordentlich Geld dafür bekommen. Aber ich finde 38 Euro für ein Hardcover-Papierbuch ist einfach super teuer. So, und das musst du dir dann auch erstmal leisten können.
Auf jeden Fall, ja.
Ich will jetzt auch nicht sagen, die sollen ihre Bücher für 10 Cent anbieten. Weit davon entfernt. Die haben das alle verdient und dafür sollen die Leute auch Geld bekommen. Egal.
Aber was kostet es denn beim Kindle?
So, ja, beim Kindle kosten die teilweise auch 9,95 Euro. Das ist aber das Maximum. Die werden dann aber auch teilweise günstiger, 2,99. Es gibt aber auch welche, die kosten gar nichts.
Ja.
So, und vor allen Dingen, du kannst es halt einmal kaufen und dann können es 4 Leute für immer lesen. Und das allein macht schon relativ viel aus. Du kannst abends einfach auch, ohne dass du ein Licht anmachen musst, im Bett einfach dieses Ding anmachen. Für mich ein super Vorteil, wenn eins meiner Kinder oder auch beide gerne mal bei mir am Wochenende im Bett mitpennen, kann ich noch Kindle lesen. Das normale Buch kann ich nicht mehr lesen, weil wenn ich Licht anmache, sind die wach. Geht auch nicht. Reisen. Super entspannt. Ey, ich habe früher teilweise, wenn ich 2 Wochen im Sommerurlaub war, 3 bis 4 schwere Bücher mitgenommen, weil ich irgendwie am Strand liege und lese den ganzen Tag. Gut, jetzt mit Kindern auch nicht mehr. Aber ne, wenn du so ein Kindle hast, das Ding wiegt nichts, nimmt keinen Platz weg. Alles Vorteile. Aber ich bin tatsächlich ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich es gemacht habe. 5 bis 8 Jahre habe ich Kindle gelesen. Und jetzt habe ich wieder angefangen, mir richtige Bücher zu kaufen. Weil ich habe tatsächlich, und das ist auch ein Tipp, den ich geben kann, man kann Bücher, die man vor 10 Jahren gelesen hat und gut fand, locker nochmal lesen. Meine absolute Lieblingsbuchreihe habe ich jetzt gerade letzten Sommer alle Bücher wieder nochmal gelesen. Und
lustige Taschenbücher.
Nee, sag ich gleich. Ich empfehle mal heute meine 3 Lieblingsbuchreihen tatsächlich. Und habe sie wieder geliebt. Ich konnte mich an nichts erinnern. Ich habe sie wieder geliebt. Ich fand sie wieder großartig und habe mich so gefreut, dass ich das gemacht habe. Und habe da einfach wieder gemerkt, wie schön das ist, wenn du wirklich die Seiten umblätterst. Ich habe ein Lesezeichen von meinem Sohn geschenkt bekommen, was du da reinlegen kannst. Und ich habe wirklich das auch zelebriert. Habe dann mir extra wieder Zigarren gekauft im Sommer und mich dann rausgesetzt, wirklich mit einem guten Drink und einer Zigarre und einem Buch. Und das ist einfach wirklich, das ist so Entspannung pur, wo du dann auch wirklich wieder zu schätzen weißt, irgendwie du sitzt auf deiner Terrasse und hast, es ist schönes Wetter, du hast einen geilen Drink, du hast eine Zigarre und du hast ein gutes Buch und das ist wirklich so richtig geile Zeit, die du damit verbringen kannst und deshalb bin ich jetzt auch wieder zurück von Kindle zu echten Papierbüchern.
Also ich muss sagen, für mich ist das gibt's da auch gar keine Diskussion, das ist wie Zeitungen lesen, gedruckt oder am Laptop oder so. Also ich bin einfach, wenn ich auf den Bildschirm gucke, bin ich irgendwie in diesem Arbeitsmodus. Deswegen, ich finde das viel geiler, irgendwo am Strand mit einem Buch und dann schmeißt es einfach in Sand.
Aber das
ist
zum Beispiel auch
kacke.
Ja, aber dann schmeißt es in Sand und dann hast du eine Cuba Libre da drüber gekippt, alles Käse und mit dem Kill kannst du einmal wegwischen. So. Aber ich bin bei dir. Also ich bin am Ende auch wieder zurückgekommen, entgegen aller Vorteile, weil es nicht dasselbe Gefühl ist.
Genau.
Es ist nicht dasselbe Gefühl und man taucht auch, also behaupte ich jetzt einfach mal, nicht so ein. Und Lesen ist ja wirklich was, habe ich vorhin gesehen. Lesen hilft aktiv, haben mehrere Studien bestätigt, gegen Alzheimer und Demenz. Also es ist wirklich gut, wenn man liest. Eine halbe Stunde Lesen am Tag verlängert das Leben durchschnittlich um 2 Jahre. Haben oder nicht haben. Immerhin.
Zählt dazu, dass WhatsApp-Nachrichten lesen auf
Nein,
dem Handy?
Nein, lesen Bücher. Also Bücher. Wirklich so.
Also längere Texte.
Einfach genau.
Nicht, ja. Nicht irgendwie kurz.
Und es hilft insgesamt gegen Stress. Also ja. Es vermindert den Stress. Und es ist eben auch wichtig für Kinder. Also wir haben jetzt, ich habe mit dem Großen viel gelesen, als er eben klein war, und der liest jetzt selber total viel. Der Kleine hatte da nicht so Bock, aber ist jetzt in der ersten Klasse und lernt jetzt gerade das Lesen, findet das aber nicht so geil. Aber wenn, deshalb habe ich es jetzt wieder eingeführt, mich abends mit den Jungs hinzulegen, und dann lesen wir zum Beispiel, es gibt ganz toll kindgerechte, richtig aufwendig gemachte Harry Potter Bücher. Ganz toll, die sind dann so ein bisschen kindgerechter geschrieben noch und mit Bildern und so. Die lese ich denen vor und das lieben die, ne? Und dann legen wir da eine halbe Stunde und dann finden die Lesen auch geil. Und dann fängt der Kleine auch an und sagt, hier, guck mal, Papa, das habe ich mitgelesen und das Wort kenne ich jetzt auch. Das ist ganz wichtig für die, das sagen dir auch alle Lehrer, dass du mit deinen Kindern privat auch viel liest. Einfach, weil das die eben ans Lesen ranführt, weil das die beruhigt, weil du bist ja heutzutage die ganze Zeit nur damit beschäftigt, deinen Kindern irgendwelche Alternativen zu irgendwelchen Medien zu bieten. Dass sie nicht sagen, Papa, kann ich mal dein Handy, Papa, Tablet, Papa Playstation, Papa Fernseher, sondern dass du sagst, ey, und gerade vorm Schlafen ist es ganz wichtig, dass sie nicht irgendein Bildschirm vor der Nase haben, sondern irgendwas anderes machen, um nochmal runterzukommen. Deshalb Lesen auch super wichtig für Leute mit Kindern.
Ich weiß, also ich war, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass bei uns früher auch immer Vorlesen war auch
ganz großes.
Gab es ja dann auch, wenn es dann schon Fernsehen gab oder sonst was, Vorlesen. Ich weiß noch, mein Lieblingsbuch war Wo die wilden Kerle wohnen.
Ja,
also,
Mann! Geiles Buch.
Ja.
Das habe ich auch gelesen.
Hat meine Mutter mir, glaube ich,
vorgelesen, zum
40.
Ja.
oder 30. das original alte Geschenk mit cool. meinen Wachsmal,
ja.
Wachsmalverbesserungen, die ich dann irgendwann
meine
an den
mir,
Monstern vorgenommen
meine
habe.
Meine Mutter hat mir damals die Kasperle-Bücher vorgelesen. Die sind uralt, von einem lebendigen Kasperle.
Oha.
Das war auch wirklich total liebevoll geschrieben einfach. Die hat das stundenlang gemacht und ich habe nebenbei stundenlang Lego gebaut. Das waren unsere Sonntage. Das war wunderbar. Also hab ich's geliebt. Ich hab's geliebt. Also Lesen ist ein Ding. Also es ist ich habe hier ein, zwei Zitate. Ich habe ja vorhin auch mit einem angefangen. Aber es gibt auch zum Beispiel von Martin Walser ein Zitat, was ich auch ganz gut finde. Ein Buch ist für mich eine Art Schaufel, mit der ich mich umgrabe. Finde ich auch. Also
cool. Aber wo muss man auch erstmal?
Von hinten durch die Brust ins Auge, das Ding. Aber es ist schon geil. Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele, hat damals der große Cicero schon gesagt. Also ich denke schon, Lesen ist ein Ding. Also sollte man auch irgendwie einfach am Leben erhalten, weil man macht es heutzutage ja wirklich viel seltener noch als vor 10, 20 Jahren.
Ist für dich Podcast hören Lesen?
Nein.
Auch
Podcast
wenn es,
hören ist Podcast.
Naja, ich meine, es gibt ja auch sozusagen wie sagt man denn, Hörbücher. Also wenn ich mir...
Ja, das ist nichts, ich zum Beispiel höre, also wo ich das gerne mache, ist bei der Autofahrt.
Genau.
Aber das ist für mich... ist was ganz anderes. Also ich mache es auch gerne, aber es ist eine ganz andere Art, die Freizeit zu verbringen als lesen. Also ein Hörbuch ist für mich was ganz anderes als ein Buch zu lesen. Weil ich da wirklich, das mache ich, um andere Dinge mir zu verbessern sozusagen. Also die Autofahrt aufzupimpen zum Beispiel. Aber lesen ist so, da nehme ich mir aktiv wirklich eine Zeit für mich. Das ist so Me-Time. Die man sich nimmt, aktiv eben. Und dann auch, wie gesagt, mal gerne aufpimpt mit einem guten Getränk. Es reicht auch ein leckerer Kaffee mal mit so einem schönen Sirup dabei oder was. Oder ein schönes Glas Cola mit Eiswürfeln und so. Einfach, das zelebriere ich.
Apropos guter Drink. Ich muss sagen, dieser Wodka Maggi, ne?
Ja.
Ich muss die ganze Zeit richtig eklig davon ausstoßen. Also das ist wirklich...
Das ist das Gegenteil von einem guten Drink.
Das Aber ist wirklich bisher das... schlechteste Getränk.
Das finde ich überhaupt nicht.
Also findest du nicht?
Nein, ich muss absolut sagen, diese ganze Scheiße, die du in Dosen mitgebracht hast, war viel, viel schlimmer. Dieser Wodka-Apfelkack und ganz schlimm war Asbach-Cola in der Dose von Lidl. Das war ganz furchtbar. Trinke ich lieber noch drei von den Wodka-Maggi-Dingern. Die waren nicht toll, aber die waren auch echt nicht schlimm. Echt? Also, auch das Zeug, was du letztens mitgebracht hast, was so furchtbar gebrannt hat, fand ich viel schlimmer. Das war jetzt, wie gesagt, nicht toll. Empfehle ich niemandem, warum auch immer man auf die Idee gekommen ist. Aber wir hatten schon viel schlimmere Sachen als das.
Okay.
Kannst du noch normale Bücher empfehlen, wo du sagst, hier, die habe ich mal gelesen, die ich wirklich gut fand, lest die auch?
Ich lese momentan eins, das ist jetzt aber sehr, wie sagt man denn, Schlaumeier-mäßig, aber ich fand es ganz spannend. Wir hatten ja auch schon häufiger über das Thema Wissenschaft versus Meinung, diese Mighty Nguyen Kim, die so eine Wissenschaftsjournalistin, die auch den Grimme-Preis gewonnen hat und die...
Die ist ja durch Corona mega durch die Decke
gegangen. Genau, aber das wollte ich gerade sagen, das ist nämlich genau das Schöne an dem Buch, dass sie sich irgendwie 13 oder 14 so emotional diskutierte Themen nimmt und Corona ist nicht dabei. Also was dabei ist, ist, sollten zum Beispiel welche Drogen oder sollte Cannabis legalisiert werden oder nicht? Mhm. Verdienen Frauen wirklich weniger als Männer? Das Thema Impfen, das geht so ein bisschen in die Corona-Richtung, ne, weil es jetzt durch Corona natürlich ein Riesenthema ist. Aber ich finde es sehr angenehm geschrieben. Es ist wirklich mal in gefühlt für einen Laien, der jetzt kein Biologe ist oder so, auch die Themen dann inhaltlich ausgebreitet und dann auch mal seziert und viele Sachen, die man gar nicht so, oder die ich als Laie gar nicht wusste. Also zum Beispiel nur, ohne das Thema jetzt groß mit Corona anzufangen, aber beim Thema Impfen sagt sie halt zum Beispiel, dass eine Sache, warum dieser Impfstoff einfach so schnell entwickelt werden konnte, ist, dass in so einer weltweiten Pandemie du natürlich ganz schnell diese 20.000 oder 40.000 Probanden zusammen hast. Also find mal 20.000 Kinder, die Masern hatten. Da brauchst du halt mal heutzutage zum Glück 8 oder 10 Jahre. Also so Sachen, wo ich nie drüber nachgedacht hatte und die völlig unaufgeregt und sehr angenehm geschrieben sind. Auch so eine Debatte um Legalisierung von Cannabis, wo sie dann auch nicht, sie sagt auch nie, ich würde so oder so machen, sondern sie sagt, es gibt Punkte, die sprechen dafür, es gibt Punkte, die sprechen dafür, die Studien sprechen dafür. Und das ist, finde ich mal, wirklich gerade in so, wenn man mal ins Netz guckt und was ich fälschlicherweise mal mache, die Kommentarspalten unter manchen Zeitungsartikeln lese, eine so eine unaufgeregte Debatte oder ein unaufgeregtes Gespräch und Erklären eines Standpunkts finde ich sehr angenehm, kann ich empfehlen. Habe ich tatsächlich, obwohl es jetzt irgendwie 400 Seiten sind und nicht ganz so leichter Lesestoff wie Rob Halford, glaube ich, in 2 Wochen durchgelesen, weil ich so spannend fand.
Ich kann empfehlen, für Leute, die gerne auch abtauchen, mal in andere Zeiten, historische Romane, alles von Rebecca Gablé oder Gable, die ich super finde, könnt jedes Buch von der lesen. Die hat die Siedler von Catan geschrieben. Das kennt man vielleicht, da ist das
Spiel. Kennt nur das Spiel.
Ja, das kommt aus dem, also ist von ihrem Buch.
Ah, okay.
Damit ist sie groß geworden und hat aber viele andere und die beste ist die Reihe über die Warringhams. Das geht so um die Rosenkriege in England, York gegen Lancaster, die Zeit. Wahnsinnig gut geschrieben, unglaublich spannend. Man taucht da ein, gibt mehrere Bücher. Ich bin halt so ein Freund von so mehreren Büchern zu einem Thema, ne? Also das finde ich super. Gibt's auch von Daniel Wolf, von einem deutschen Schriftsteller, die Fleury-Serie. Das ist eine Kaufmannsfamilie aus Frankreich, spielen auch im Spätmittelalter. Und für Leute, die sagen, ich lese lieber so ein bisschen was Aktuelleres, lese ich halt gerne so Krimis, die auch ein bisschen einen historischen Hintergrund haben. Und da ist sehr, sehr geil, Steve Barry heißt der Autor. Der hat eine Reihe über den Geheimagenten im Ruhestand Cotton Malone, der jetzt quasi in Dänemark ein Buchladen hat.
Okay.
Aber immer wieder reaktiviert wird und es hat immer so einen geschichtlichen Hintergrund. Es geht ganz oft dann um was alte Präsidenten noch irgendwie gemacht haben und er erklärt es auch. Und es geht aber auch mal um Queen Victoria und so. Sehr, sehr spannend geschrieben und sehr, sehr gut geschrieben, vor allen Dingen auch und gut recherchiert. Das sind so die Bücher, die ich sehr gerne lese. Also Rebecca Gable, Steve Barry und Daniel Wolf sind so Autoren, die haben sehr viele schöne Reihen, wo man mal gut lesen kann.
Sollen wir zur Fakt vorkommen?
Noch nicht. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich vorbereitet.
Oha.
Kleines Buchquiz an dieser Stelle für dich.
Darf ich einen Telefonjoker nehmen?
Nein.
Oder aber Publikum?
Ich habe extra leicht gemacht. Pass auf, zum Reinkommen. Welches war das erste gedruckte Buch überhaupt?
Die Bibel.
Ja. Und ist auch das meistverkaufte bis heute. Wer hat's denn gedruckt damals?
Gutenberg.
Richtig. Wie viele Bücher kommen durchschnittlich noch jedes Jahr raus? Circa 75.000 oder 755.000?
Das heißt neu geschriebene Bücher?
Jährlich.
755.000?
Tatsächlich, finde ich richtig viel.
Ja.
Überleg mal. Richtig heftig. Das dickste Buch ist die kompletten Geschichten von Miss Marple. 4.032 Seiten ist das dick. Wer hat Miss Marple nochmal geschrieben?
Wer hat Miss Marple? Agatha Christie.
Richtig. Die größte Bibliothek der Welt umfasst aktuell mehr als 38 Millionen Bücher. Ist es die Library of Alexandria oder die Kongressbibliothek in den USA?
Ich würde sagen Alexandria.
War es früher, gab ein Riesenfeuer, ist alles verbrannt, jetzt ist es die Kongressbibliothek. Es gibt das Fachwort, das ist die letzte Frage, Bibliosmia. Was machst du regelmäßig, wenn du diesen Tick hast?
Das Einzige, was mir jetzt...
Vorsicht.
Du fühlst dich sexuell von Büchern erregt?
Nicht ganz. Wenn du Bibliosmia hast, dann riechst du an jedem neuen Buch.
Okay.
Aber es geht gut in die Richtung, würde ich sagen. So, das war sehr ordentlich. Du hast nur anderthalb falsch, den Rest hast du richtig gemacht. Dann gehen wir jetzt in die Fakt vor zum Thema Bücher und Lesen.
Und da wollte ich gerade sagen, hätte ich jetzt alles richtig sagen können, das, obwohl ich mein Germanistikstudium abgebrochen habe, weil ich habe mal leidvoll probiert, ein Semester Germanistik zu studieren, bis ich in einem Referat so auf die Schnauze gefallen bin und so vorgeführt worden. Und das ist tatsächlich, also einmal ist Part der Fakt vor natürlich, wie dumm ich bin, weil ich ein Referat über ein Buch gehalten habe und damals Lesen gehasst habe und zu faul war, dieses Buch zu lesen und
natürlich schlecht.
Irgendwie so mit so vier Stichworten so eine 2-Stunden-Vorlesung führen wollte. dann aber auch im Germanistikstudium tatsächlich, ich weiß nicht, ob das repräsentativ war in diesem Fall, aber so beim, ich habe danach ja Sport studiert, da haben die Leute dir dann wirklich die Bälle auch zugespielt, ne, und haben gesagt, ja, aber sag doch mal, du als Basketballer, das würde mich jetzt ja mal interessieren. Und dann haben so eine Frage, wo du einfach 10 Minuten irgendwas erzählen konnte. Da war es so, die haben richtig mit Wonne die anderen Studenten, aber sagt mal, auf Seite 137, da steht doch aber das und das.
Oh,
habt ihr das nicht gelesen? Oder, also wo du wirklich so dachtest, so Alter, was seid ihr alles für Penner? Ja. Ich komme von einer Gesamtschule, hab mir hier irgendwie irgendein Studium eingeschrieben. Natürlich habe ich das Buch nicht gelesen, das ist doch mehr als offensichtlich. Seid doch mal nett. Also wenn die Dozentin cool. das macht, aber doch nicht irgendwie die Leute, die genauso alt sind wie ich.
Ja, das soll gar nicht.
Also deswegen, fuck vor, war diese eine Stunde im Conti Campus in Hannover am Königsworter Platz, wo mein gesamtes Selbstbild der Leseratte wirklich, aber vielleicht war es ja gut auch so, die Augen geöffnet.
Die hat ein gutes Schnitzel Pommes da in der Mensa. Ja,
und da waren immer
ja auch
viele hübsche Kommilitonen, ja, da waren die hübschen.
Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn du mit Leuten sprichst und sagst, hey, sag mal, liest du gerne? Und ich sage, ja, ich lese gerne, ich habe auch super viele Bücher gelesen. Ich habe gar kein Problem damit, ganz offen zu sagen, absolute Trivialliteratur, was ich gelesen habe. Da ist nichts wichtig bei oder kein Buch mit Tiefgang, weil es das nicht ist, warum ich lese, sondern ich lese, um mich selber abzulenken oder einfach eine gute Zeit zu haben, so für mich. Und ich hasse das, wenn diese Leute ankommen und sagen, naja, also ich habe jetzt gerade Leo Trotzki gelesen oder das und das Buch oder ach, ich habe gerade die Punischen Kriege, also das ist ja schon wirklich Wahnsinn. Dieser Druck zu sagen, man muss ja alle Klassiker gelesen haben. Wer legt fest, wer die Klassiker sind? Was sind denn alle Klassiker? Wenn du alle Klassiker lesen willst, dann kannst du ja nichts anderes mehr machen auf der Welt. Und ich finde ganz schlimm, wenn Leute da so werten, was man liest. Das ist für mich auch, wie ganz viele andere Sachen, ganz privat, so wie Religion zum Beispiel oder auch die eigene Sexualität. Ey, das soll doch jeder bitte mit sich selber abmachen, was er gerne liest. Und da hat auch niemand irgendwie drüber Gericht zu führen, zu sagen, also du liest ja nur Scheiß.
Ich finde, das ist auch völliger Schwachsinn, sowas zu machen. Das wäre ja fast so dämlich, wie das bei Musik zu machen, ne?
Ja, fast. Also,
das wäre völliger.
Aber nur fast.
Ich muss gerade, ich hatte eigentlich was anderes auf dem Zettel, aber wo du gerade Trivialliteratur sagst, muss ich in die Fak vornehmen. Es tut mir jetzt sehr leid, ich hatte mal eine Lehrerin, ich sage jetzt ihren Namen nicht, die sich aber sehr berufen gefühlt hat, Bücher zu schreiben, beziehungsweise Gedichte. Und wo du gerade das Wort Trivialliteratur gesagt hast, hat sie sich dann mal ganz aufgeregt, weil Kollegen an der Schule, also sie war Mathelehrerin, gesagt haben, sie würde ja Trivialliteratur schreiben. Man muss dazu sagen, diese Gedichte waren auf dem Niveau, so ein paar Sachen haben sich eingebrannt als 12-Klässler, weil es erotische Gedichte
Oha.
Einer Lehrerin war, die sie gerne auch in der Schule vorgetragen hat.
Oh shit.
Die fingen dann so an, nichts geht ohne die Hormone.
Wow.
Und sie hat dann immer zu den Geschlechtsteilen den purpurnen Liebeskrieger und die Venusgrotte gesagt. Und ich weiß, zu meinem 18. Geburtstag haben mir meine Kumpels, die mit mir zur Schule Scheiße. Gegangen sind, von ihr ein so ein Buch gekauft. Und irgendein Penner, ne, wenn irgendwer von euch das jetzt hört, wir haben ein paar Hörer aus meinem Abi-Jahrgang, hat den auf, ich weiß es noch wie heute, am Abend dieser Party hat er den mitgenommen. Ich leih mir den nur mal aus. Bis heute
habe
ich händeringend suche ich diesen Gedichtband, weil das wäre wirklich für jeden Abend, wenn man mal mit den alten Schulfreunden mal wieder Jahrgangstreffen oder auch nur so Tränen. Ich glaube, vielleicht ist es gut, weil unter Umständen jemand an Atemnot unterm Tisch ersticken würde. Aber das finde ich dann ganz schlimm, wenn, also, ja, jeder soll schreiben, jeder soll sich verwirklichen. Aber das ist so dann, das war so dieses DSDS-mäßige. Also gar nicht singen können, Ja, aber gar nicht singen können und sich dann irgendwie, ne, vor Kameras zu stellen und sagen, ich singe gut, ist so ähnlich wie gar nicht schreiben können und dann aber erotische Gedichte vor seinen Schülern vorzutragen und sich drüber aufzuregen,
falsch,
dass andere sagen, das ist doch Trivialliteratur.
Das also, ist ganz falsch, das ist sehr, sehr falsch. Ich finde die Folge heißt Thank You for Coming, der purpurne Liebeskrieger und die Lustgrotte.
Dann wird die Folge leider nicht auf Spotify veröffentlicht.
Ist das so?
Ja, ich hatte mir doch neulich schon mal. Da musste ich dann irgendwelche.
Wieso kommt nicht mal das Wort Sex drin vor?
Ich kann es mal probieren. Ja. Sonst muss ich probieren mit so Sternen dazwischen.
Ja, aber der purpurne Liebeskrieger und die Liebesgrotte ist das funktioniert.
Venusgrotte.
Entschuldigung,
verdammt.
Venusgrotte. Finde ich sehr schön. Also das wäre ein schöner Folgentitel. Ich habe tatsächlich noch ein meistgehasstes Buch und zwar musste ich das lesen in der 8. Klasse. Muss man sich jetzt auch noch mal kurz in den Kontext packen. In der 8. Klasse ist man 13, 14. Und da haben wir Frühlingserwachen gelesen von Frank Wedekind. Kennst du das?
Nein.
Das ist das schlimmste Buch ever. Das ist eine Geschichte mehrerer Jugendlicher, die im Zuge ihrer Pubertät die damit verbundene sexuelle Neugier und die Probleme psychischer Instabilität und gesellschaftlicher Intoleranz des Erwachsenen kennenlernen. Und das im Jahr 1891. So, und als ich in der 8. Klasse war, war glaube ich 1996, 97 die Ecke. Und wirklich, du standst da und du hast nichts mehr verstanden. Du hast ja sowieso nichts verstanden. Du warst 13, 14. Du hast überhaupt nicht verstanden, was gerade mit deinem Körper vorgeht, warum die Mädels plötzlich cool sind und nicht mehr scheiße. Das hast du alles sowieso schon nicht verstanden. Und dann kommt dieser Ficker mit seinem scheiß Buch aus 1891 und du hast gar nichts verstanden. Irgendeine psychische Instabilität, ey. Weißt du, wie weit ich davon weg war? In der 8. Klasse? Das hatte gar nichts mit mir zu tun. Und dann die Lehrer, die versucht haben, das in irgendeiner Weise wirklich relevant zu machen, was es nicht war. Dieses Buch hat in der 8. Klasse nichts verloren. Kein Mensch versteht dieses Buch in der 8. Klasse. Es macht alles kaputt, weil du saßt da nur noch so super es war alles ganz unangenehm. Es war so, du fühltest dich schlecht und du hast alles weggedrückt und versucht so deine Beine übereinander zu schlagen, aber deine Eier waren dir im Weg und du hast über gar nichts mehr reden wollen und es war dir alles unangenehm. Das ist das falscheste Buch, was man lesen kann. Das hat richtig viel kaputt gemacht.
Ich glaube, der Lehrer hat auch einfach eure jugendlichen ersten Verliebtheitsanzeichen gesehen kaputt. Und sich gedacht, ihr Penner, ihr geht mir jetzt seit Jahren auf den Sack.
Hier ist Frühlingserwachen. Hier,
genau,
boom.
Fickt euch.
Ja, so, genau. Wirklich, aber es ist ein riesengroßes Fickt euch auf 300 Seiten. Frühlingserwachen, bitte lest das nicht. Und wenn ihr es gelesen habt und ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder es ganz anders seht, bitte schreibt uns das gerne bei Facebook oder Instagram. Ich bin super interessiert, A, an was sagt ihr zu Frühlingserwachen und B, welche Kackbücher musstet ihr in der Schule lesen, die euch bis heute verfolgen? Gerne hinterlasst uns, wie heißt das?
Hinterlasst uns ein Like.
Hinterlasst uns ein Kommi.
Genau. Oder schreibt uns eure Tipps, die ihr sagt, gute Musik, Biografien, ist natürlich auch immer spannend.
Genau, alles raus da.
Und jetzt kommen wir noch zur Mucke, ne?
Ja, was empfehlen wir heute? Was packen wir heute auf die Liste?
Fang du mal an.
Wir haben ja schon überlegt, ob wir irgendwelche Buchtitel finden, Read My Mind oder so. Gibt's ja, aber ist jetzt nicht so mega mein Song. The Book of Love ist auch ein ganz furchtbarer Song, den ich nicht mag. Von daher habe ich mich davon entfernt, zu sagen, ich muss jetzt irgendwas passend zu dieser Liste finden und habe mich daran orientiert. Ich bin momentan musikalisch ganz weird unterwegs, muss ich dir sagen. Ich hangel mich momentan wirklich immer bei diesen, wenn du den Song gut findest, dann hör doch mal da rein. Immer weiter und bin da in ganz komische Sphären gekommen. Also ich höre im Moment die Zac Brown Band zum Beispiel ganz gerne und muss einfach an dieser Stelle gestehen, das ist reiner Country. Okay. Das ist reiner amerikanischer Country. Damit werde ich aber in den nächsten Folgen vielleicht nochmal auf mich aufmerksam machen in negativer Weise. Ich habe einen absolut coolen Rock'n'Roller entdeckt, von dem habe ich noch nie gehört. Der heißt J.D. McPherson und der Song heißt Scandalous und es klingt eins als Camps aus den 50ern, aber es ist ganz relativ aktuelle Mucke. See how she shimmers in them high heel shoes. Richtig geil, es macht so gute Laune, J.D. McPherson und absolut unpassend zu dieser Zeit, aber ich werde ihn garantiert in einem halben Jahr nochmal empfehlen, weil er hat ein super witziges Weihnachtsalbum rausgebracht. Richtig witzig, also für alle, die Weihnachtsmusik scheiße finden und händeringend auf der Suche sind nach cooler, lustiger und vor allen Dingen Rock'n'Roll-lastiger Weihnachtsmusik, halbes Jahr in dem Podcast werde ich J.D. McPherson.
Bleibt dran! Quält nochmal euch durch die nächsten 20 Folgen.
Genau, das
ist ein Cliffhanger.
Das Teasing des Grauens.
Ich habe mich dran gehalten, dass ich einen Song von einer Band oder einem Künstler nehme, den ich empfohlen habe. Und da wir von Judas Priest schon was haben, Mark Lanegan hat später nicht nur bei den Screaming Trees, sondern unter anderem auch bei Queens of the Stone Age mitgespielt.
Ah.
Und weil die auch noch gar nicht auf der Liste sind, habe ich jetzt mal einen Song...
Aber hast du noch einen Tanga von denen?
Genau. Da habe ich mal einen Song genommen, der zu diesem aufkeimenden Sommer- und Frühlingsgefühlen passt. Der heißt nämlich In the Fade und ist so richtig für so eine entspannte Cabrio-Fahrt irgendwo am Meer.
Guck mal, aber da haben wir ja beide doch gesagt, es ist ganz wichtig gerade, dass man mal die Songs für die Stimmung irgendwie wieder mitnimmt.
Genau, jetzt. Für den Strand, für die Sonne, für den Urlaub.
Genau, also dann habt ihr jetzt von uns eine Menge Tipps bekommen, musikalischer Art, aber auch literarischer Art. Lest, wenn ihr Zeit dazu habt, nehmt euch mal wieder ein richtiges Buch, gönnt euch die Bücher, die wir empfohlen haben, wir posten die sicherlich jetzt auch nochmal bei Facebook und bei Instagram, damit ihr euch die da auch nochmal angucken könnt, wenn ihr das hier nicht richtig mitgekriegt habt und keinen Bock habt, wieder zurückzuspulen, wo die ganzen Namen gesagt wurden, seht ihr das demnächst auch bei uns auf Facebook und Instagram. Also, hört gute Musik, lest gute Bücher, habt eine gute Zeit, eine schöne Woche euch.
Tschüss!